Oh, die erste Folie bräuchte ich. Was ist das? Wie schreibt man das? Was könnte das sein? Es könnte ein Z sein. Was könnte es noch sein? Ein Fragezeichen, gell? Mit einem verrutschten Punkt da unten links. Okay, habt ihr noch was? Eine 2 könnte es auch noch sein, genau. Wir wissen es nicht genau, hä? Was es ist. Es ist gar nicht so einfach festzumachen, was das bedeuten soll. Und wie man das schreiben soll, wissen wir ja dann auch nicht, wenn wir nicht wissen, was es genau ist. Und wie man das macht, vielleicht ist es ja noch was man machen soll, das ist erst recht nicht klar. In der Geschichte, um die es heute geht, da ist ein Stück weit ein Beispiel drin von einer Sache, die wir vielleicht auch nicht immer wissen, wie es geht, wie wir damit umgehen sollen, wie wir das schreiben, wie wir das machen, wie wir das umsetzen. Aber ich glaube, ein Stück weit können wir vom Daniel lernen. Und wir möchten jetzt nochmal auf die Geschichte hören. Vorhin im Video haben wir sie schon mal gesehen. Ich lese jetzt nochmal vor nach dem biblischen Text, nach der Neues Leben Bibel. Einfach von diesen Geschichten kann man durch diese Bibel auch hören. Der Meder Darius übernahm die Herrschaft über das babylonische Reich, als er 62 Jahre alt war. Er beschloss, 120 Statthalter einzusetzen, die über das ganze Reich verteilt sein sollten. Daniel und zwei andere ernannte er zu königlichen Bevollmächtigten. Ihnen wurde die Oberaufsicht über die Statthalter übertragen. Um sicherzustellen, dass dem König aus dieser Regelung kein Schaden entstand, mussten die Statthalter den drei Bevollmächtigten regelmäßig nachweisen, dass sie ihr Amt im Sinne des Königs ausübten. Es zeigte sich bald, dass Daniel klüger war als die anderen Statthalter und königlichen Bevollmächtigten, denn er besaß einen außergewöhnlichen scharfen Verstand. Deshalb überlegte sich der König Daniel, die Verwaltung des gesamten Reiches anzuvertrauen. Da suchten die anderen königlichen Bevollmächtigten und Statthalter einen Grund zur Anklage gegen Daniel bezüglich seiner Amtsführung. Aber Daniel führte sein Amt so zuverlässig und gewissenhaft aus, dass sie ihm nicht den geringsten Fehler nachweisen konnten. Sie fanden einfach keinen Grund zur Anklage oder Beschwerde. Da sagten sich die Männer, es gibt nur eine Sache, bei der wir Daniel fassen können, und das ist der Glaube an seinen Gott. Daraufhin bestürmten die königlichen Bevollmächtigten und Statthalter den König und sagten zu ihm, lang lebe König Darius. Sämtliche Beamten des Reiches, die Präfekten und Statthalter, die Minister sowie die mit der Ausübung der Verwaltung betrauten Beamten sind sich einig, dass du, o König, ein königliches Gesetz erlassen solltest, das folgenden Befehl enthält. Jeder, der innerhalb der nächsten 30 Tage statt an dich, an irgendjemand anderes eine Bitte richtet, es sei an einen Gott oder an einen Menschen, soll in die Löwengrube geworfen werden. Lass dieses Gebot schriftlich in einer Urkunde festhalten und bestätige es mit deiner Unterschrift, damit es nicht geändert werden kann. Nach dem Gesetz der Meder und Perser ist ein solches Gesetz unwiderruflich. Daraufhin ließ König Darius das Gesetz aufschreiben und unterzeichnete es. Daniel wusste, dass dieses Gesetz vom König erlassen worden war. Er ging in das obere Stockwerk seines Hauses, wo er die Fenster, die nach Jerusalem zeigten, immer geöffnet hielt. Trotz des Verbotes kniete er sich nieder, dankte und lobte Gott und flehte ihn an, wie er es auch sonst dreimal täglich machte. Da stürmten jene Männer herein und fanden Daniel, wie er seine Bitten vor Gott brachte und ihn um Erbarmen anflehte. Schnell liefen sie zum König und erinnerten ihn an sein königliches Gesetz. O König, hast du nicht ein Gesetz unterzeichnet, dass jeder, der innerhalb der nächsten 30 Tage statt an dich, an irgendjemand anderen eine Bitte richtet, es sei an einen Gott oder an einen Menschen in die Löwengrube geworfen werden soll? Ja, antwortete der König. Dieser Beschluss steht fest. Es handelt sich um ein Gesetz der Meder und Perser und man kann es nicht widerrufen. Da berichteten sie ihm, Daniel, einer der Gefangenen aus Judäa missachtet sowohl dich, den König, als auch das Gesetz, das du unterschrieben hast. Dreimal am Tag betet er zu seinem Gott. Als der König das hörte, fuhr es ihm durch Mark und Bein. Den ganzen Tag versuchte er, einen Weg zu finden, wie er Daniel retten könne. Aber als die Sonne unterging, hatte er noch keinen Ausweg gefunden. Da bestürmten die Männer erneut den König und machten ihn darauf aufmerksam, dass es nach dem Gesetz der Meder und Perser unmöglich sei, irgendein Verbot oder Gesetz, das der König unterschrieben hatte, zu ändern. Daraufhin befahl der König, Daniel herzubringen und ihn in die Löwengrube zu werfen. Der König sagte zu ihm, »Dein Gott, den du so treu verehrst, möge dich retten.« Dann wurde ein Stein gebracht und auf die Öffnung der Grube gelegt. Der König nahm die Siegel und versiegelte eigenhändig den Stein mit seinem königlichen Siegel und dem Siegel der mächtigen Männer seines Reiches, damit niemand in Daniels Schicksal eingreifen könne. Dann kehrte er in seinen Palast zurück, wo er die Nacht mit Fasten verbrachte. Er ließ auch keine seiner Frauen zu sich kommen und konnte die ganze Nacht keinen Schlaf finden. Im Morgengrauen des nächsten Tages stand der König auf und lief so schnell er konnte zur Löwengrube. Ängstlich rief er schon von Weitem, Daniel, du Knecht des lebendigen Gottes, hat dich dein Gott, den du so treu verehrst, vor den Löwen gerettet? Daniel antwortete ihm, lange lebe der König. Mein Gott sandte seinen Engel, der hat den Löwen das Maul verschlossen, sodass sie mir nichts antun konnten. Denn ich bin unschuldig vor meinem Gott und habe auch gegen dich nichts Unrechtes getan. Der König war überglücklich und befahl, Daniel aus der Löwengrube zu befreien. Nachdem man ihn herausgeholt hatte, fand man nicht den kleinsten Kratzer an ihm, denn er hatte auf seinen Gott vertraut. Daraufhin befahl der König, die Männer, die Daniel verleumdet hatten, herbringen zu lassen und ließ sie zusammen mit ihren Frauen und Kindern in die Löwengrube werfen. Die Löwen stürzten sich auf sie und zermalmten ihre Knochen, noch bevor sie den Boden der Grube berührten. Danach verfasste König Darius eine Botschaft an die Menschen aller Völker, Nationen und Sprachen der ganzen Welt und teilte ihnen mit: Friede und Wohlergehen euch allen. Ich befehle allen Bürgern meines Reiches, dass sie vor dem Gott Daniels zittern und sich vor ihm fürchten sollen. Denn er ist der lebendige Gott und er bleibt für alle Zeiten bestehen. Sein Reich kann niemals zerstört werden und seine Herrschaft endet nie. Er befreit und rettet sein Volk. Er vollbringt Zeichen und Wunder sowohl im Himmel als auch auf der Erde. Dieser Gott hat Daniel aus den Klauen der Löwen gerettet. Und Daniel wurde hochgeachtet unter der Herrschaft des Darius und unter der Herrschaft des Kyros von Persien. Das war der folgende König nach dem Darius. Soweit diese Geschichte des Daniel. Ein Beispiel für uns. Wollen wir mal Stück für Stück anschauen, in welcher Weise das ein Beispiel sein könnte. Zuerst einmal ein Beispiel dafür, dass der Daniel sich nicht gegen die Lebensführungen in seinem Leben auflehnt. Für die Geschwister, die bei der Bibelstunde sind, die sind im Moment ja beim David unterwegs und da ist ganz ähnlich das zu sehen. Also es ist nicht nur der Daniel als Mann Gottes im Alten Testament, auch andere Männer Gottes, sei es ein Moses, sei es ein David und hier jetzt der Daniel, ertragen die Führungen Gottes, die nicht immer einfach waren. Denn ohne dass wir das jetzt gelesen haben, ich konnte euch hier keine 6 Kapitel vorlesen, der Daniel hat ja gerade einen riesengroßen Krieg erlebt. Israel wurde überrannt von diesem Volk der Meder und Perser und alle wurden im Grunde in Gefangenschaft geführt und vor allem natürlich die, die etwas Kraft hatten, die ausgebildet waren, die man gebrauchen konnte in der Ferne, in der Verbannung, im Exil. Und da war Daniel einer davon. Er hat also alles verloren. Er wurde mitgeschleppt, er musste alles aufgeben und kam dann dort an, ja, und wurde dann mehr oder weniger ins Gefängnis gesteckt. Ja, schon dort Ja, ging es ihm nicht ganz einfach, denn kam ja die große Herausforderung, ob er nicht dieses Essen essen soll vom Darius, von diesem König. Das war damals nicht der Darius, das war der König vor dem Darius. Und dann hat er das ja verweigert. Aber er war im Gefängnis. Er hat alles verloren. Er durfte nicht mehr zu Hause leben. Seine Familie ist zum Teil wahrscheinlich umgekommen. Und er landete im Gefängnis. Daniel hat sich in keinster Weise irgendwo gegen diese Führungen Gottes aufgelehnt. Sondern es wird immer wieder gesagt, er vertraut Gott. Aber da kommen wir nachher nochmal drauf. Und jetzt in dieser Geschichte ist es ja ganz ähnlich. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere von uns, vielleicht ich und so weiter, dass wir uns in dieser Situation im ersten Moment ganz anders verhalten hätten. Ja Gott, wie kann denn das sein? Wie gibt's denn sowas? Ich bin dir treu. Ich bete zu dir. Dreimal am Tag. Wer macht das denn? Sind wir ganz ehrlich. Ich will es jetzt nicht wissen, aber wer von uns betet regelmäßig dreimal am Tag? Wirklich eine Gebetszeit. Ja, man erinnert sich dann an die Kloster, die das gemacht haben, aber wir kennen das oft ja gar nicht so. Aber dreimal am Tag bete ich zu dir. Und ich bitte dich, ich lobe dich, ich richte mich immer wieder nach dir aus und jetzt das kann doch wohl nicht wahr sein. Aber Daniel reagiert ganz anders. Daniel reagiert ganz anders. Er geht den Weg, den Gott ihm führt. Ja, wie ist das mit mir, wie ist das mit uns? Schon in den letzten Wochen habe ich immer wieder die Herausforderung natürlich, sind wir so schnell dabei, unsere Lebensführungen anzuerkennen, unsere Lebensführungen anzunehmen, einfach aus Gottes Hand zu nehmen? Oder sind wir diejenigen, die letztlich meinen, wir könnten Gott sagen, wie es richtig sein soll und wie es sich gehört und was dran ist und wie in Christen ein Leben mit Gott aussehen sollte und was im Grunde nicht da reingehört und was im Grunde wir brauchen und was wir nicht brauchen? Oder sind wir und lernen von diesen Männern des Alten Testamentes, die vielleicht mal in einer Gefühlsausbruch, und das wäre jetzt beim David zu sehen, durchaus auch mal das äußern, aber immer wieder zurückfinden auf das, dass Gott ihr Leben in der Hand hält. Und dass sie die Lebensführungen ertragen, ich habe es bewusst so formuliert, annehmen hätte man auch nehmen können. Aber ertragen ist vielleicht das bessere Wort, weil ertragen ein Stück weit deutlich macht, dass es nicht einfach war. Wenn ich was ertragen muss, dann ist es kein super wunderbarer Weg, den ich mir schon lange gewünscht hätte, dass es endlich mal so passiert, sondern dann ist es ein Stück weit ein Leidensweg, den Gott mich führt und den ich genauso ertragen möchte, wie natürlich die schönen Dinge im Leben. Ja, dass natürlich ein Daniel auch an anderer Situation dann aufgestiegen ist zum dritten Mann im Reich. Dass Gott ihn gesegnet hat. Dass er im Grunde erlebt hat, dass im Gefängnis, ja, aus diesem Essen, was er dann gegessen hat, er hat dann viel Gemüse gegessen, dass es ihm seine Haut ganz besonders weich und schön gemacht hat. Keine Ahnung, wie die das geguckt haben, aber egal. Müssen wir natürlich überlegen, ob die dann die Haut überprüft haben, wie die Hautärzte heute oder so. Aber jedenfalls, so steht es in der Bibel drin. Ja, dass er ganz besonders gut und gut wohlernährt ausgesehen hat. Eine Herausforderung für mich als Christ in einer Wohlfühlgesellschaft. Und die prägt mich. Die ist diejenige, da bin ich mit Sicherheit meine Generation groß geworden. Ja, vielleicht die Eltern von uns kennen noch was anderes, aber meine Generation kennt nur das. Es geht im Grunde immer nur aufwärts, es geht immer nur gut. Es gibt letztlich von der Gesellschaft her nicht richtig große Rückschläge. Und wenn es Rückschläge gibt, dann müssen wir die meistern, müssen wir das schaffen, müssen wir in den Griff kriegen. Und bis jetzt, hat es ja noch einigermaßen funktioniert. Wie lang, weiß keiner, aber im Moment war es so. Also das Erste, was ich lernen möchte von Daniel, er erträgt seine Lebensführung. Das Zweite, was ich lernen möchte von Daniel, ist, er gehorcht. Er gehorcht seinem Gott. Okay, das ist natürlich relativ einfach in der Geschichte des Daniel festzumachen. So ganz am Anfang, ich habe vorhin schon mal erzählt, er ist im Gefängnis, er soll dieses unreine Fleisch essen. Wahrscheinlich war da Schweinefleisch dabei oder was weiß ich alles dabei. Und das war natürlich als Jude nicht erlaubt, dass man es essen durfte. Er wollte lieber was anderes essen. Da zuerst einmal stellt er sich gegen die Anweisungen des damaligen Königs. Ich glaube, es war Nebukadnezar. Genau, danke. Und er sagt, nein, ich gehorche meinem Gott mehr. Und an dieser Stelle wieder. Jetzt nochmal deutlich. Ja, das Gesetz ist ja wohl eindeutig klar. Ich weiß gar nicht genau, wie sie das umsetzen wollten, wie so ein König das damals gemacht hat. Es wird dir gesagt, es darf keiner an irgendjemand eine Bitte richten, es sei an einen Gott oder an einen Menschen. Das heißt also im Grunde, dann durfte man ja am Tisch nicht mal bitten, dass man die Marmelade kriegt oder wo, habe ich mir überlegt. Ja, war das auch mit gemeint oder hätten sie das anders formulieren müssen? Jedenfalls so steht es in der Bibel drin. Ja, man durfte gar nichts bitten, nur den König durfte man bitten. Klar, es war ja gar nicht das Ziel, alle Menschen jetzt vor den König oder zu bringen, sondern es ging ja letztlich für diejenigen, die es wollten, nur um den Daniel. Und da ging es um Gott. Aber Daniel lässt sich, und er wusste, steht ja ausdrücklich auch das im Text, er wusste um dieses Gesetz. Er wusste darum, dass er letztlich gegen dieses Verbot angeht oder dass er gegen dieses Verbot das auslebt. Und er gehorcht. Er lässt sich nicht beeindrucken von diesem Gesetz seines Königs, sondern sein Gott, sein Verhältnis zu seinem Gott, seine Kommunikation ist wichtiger wie das menschliche Gesetz eines Königs. Gehorsam. Ich weiß, das ist nicht unbedingt etwas, was wir jetzt lieben, Gehorsam, ich weiß. Gehorsam ist nicht das, was wir in unserer Gesellschaft groß unterschreiben, sondern es geht immer darum, man muss die Leute motivieren, dass sie selber wollen, was man will, und dann hat man sie gewonnen. Und wenn ich natürlich die anderen gewinne, dass ich selber wollen, was ich will, dann brauche ich natürlich kein Gehorsam einfordern. Dann ist es eine Taktik, dann ist es eine Frage, wie ich sie manipulieren kann, dann ist es eine Frage, wie ich im Grunde meinen Ansatz finde, wie ich das ihnen erklären kann, wie ich diesen lieb machen kann, wie ich sie motivieren kann. Das ist die Frage. In unserer Gesellschaft wird ganz selten bis gar nicht mehr die Frage gestellt, Gehorsam. Ja, vielleicht noch bei ein paar Gesetzen, wenn jemand irgendjemand umbringen will, dann geht es dann auch um Gehorsam. Das darfst du nicht, aber ansonsten mal ganz, ganz wenig. Aber hier geht es um Gehorsam und in der Bibel geht es immer wieder um Gehorsam. Es geht immer wieder um die Frage, und das ist für mich an der Stelle auch wichtig, nicht die Frage, verstehe ich das alles? Muss ich das letztlich begreifen? Muss ich das in allen Situationen auch akzeptieren in dem Sinne? Sondern die Frage, tue ich das, was Gott will? Das ist Gehorsam. Und ich bin überzeugt, in unserem Verhältnis zu Gott gibt es durchaus auch mal Dinge, die wir vielleicht in dem Moment, wo sie sind, nicht unbedingt einordnen können. Warum? Ja, und wieso? Und warum das alles gut ist? Ja, wir meinen vielleicht auch als Menschen, ja, wir hätten das doch alles im Griff, wir brauchen das doch gar nicht, wir können das doch trotzdem und so weiter. Aber die Bibel geht da anders mit um. Wenn ich mit Gott unterwegs bin, dann verlangt die Bibel auch ein Stück weit Gehorsam, dass ich das tue, was die Bibel sagt. Und an der Stelle sagt die Bibel, du sollst keine anderen Götter und Menschen anbeten, außer Gott selber. Also da ist ja die Bibel ganz eindeutig klar, dass es nicht sein kann, dass ich jetzt anfange, einen Herrscher, sei es auch ein Darius, anzubeten und nur noch ihn im Grunde um mein Leben zu bitten oder um Dinge in meinem Leben zu bitten, sondern es geht immer in der Bibel zuerst um mein Verhältnis zu Gott und im Neuen Testament um mein Verhältnis zu Jesus Christus. Gehorsam. Jetzt kommt natürlich vielleicht bei euch innerlich, ich hoffe es, dass die Frage auskommt, ja, was hat es jetzt mit mir zu tun? 2016 leben wir, Es gibt keine Merkel, die jetzt von mir verlangt, dass ich nicht, dass ich sie anbete, ja, dass ich nicht mehr Gott anbete. Das gibt es so in dem Sinne nicht. Bei uns jedenfalls nicht. In Nordkorea gibt es das schon. In Saudi-Arabien gibt es das auch in einer gewissen Weise. Wir haben vorhin im Gebet ja darüber auch daran gedacht, an unsere Geschwister, die um ihres Glaubens willen wirklich leiden müssen. Aber bei uns, so wirklich gehorsam, gibt es das. Vielleicht gibt es es nicht vom Gesetzgeber. Aber es gibt es mit Sicherheit ein Stück weit von unserer Gesellschaft. Dinge, die unsere Gesellschaft im Grunde möchte, die unsere Gesellschaft als normal empfindet, die mehr oder weniger wir in dieses Schema hineingepresst werden, ein sogenannter Gruppenzwang. Ja, wir sind einfach Teil dieser Gesellschaft und wenn wir nicht Teil dieser Gesellschaft sind, dann fallen wir auf. Und wer will denn auffallen? Also ihr versteht, es geht jetzt nicht um Gesetze in dem Sinne, die jetzt wirklich unchristlich wären oder so. Vielleicht gibt's das auch, aber jetzt, das ist nicht, glaube ich, unser Thema oder nicht das erste Thema, sondern vielmehr das, was unsere Gesellschaft lebt. Muss ich da mitmachen oder bin ich bereit, auch an diesen Stellen Gott gehorsam zu sein und Gottes Weg zu gehen und nicht in das Horn der Gesellschaft zu blasen? Nicht im Grunde zu meinen, ich müsste mitmachen. Und wenn ich nicht mitmache, dann geht's nicht oder dann falle ich auf. Und das ist natürlich, und das ist mir auch bewusst, das kann ich ganz schwierig vom Rednerpult hier vorne natürlich sagen, an dem Punkt ist es genau das, wo es dir in deinem Leben im Grunde angeht, sondern ich bin überzeugt, das ist ganz individuell. Da hat jeder seinen Punkt, wo er vielleicht mehr Probleme hat, sich von der Gesellschaft zu trennen, sich von der Gesellschaft zu distanzieren, weil die Gesellschaft letztlich lebt, auslebt, vorlebt, mehr oder weniger erwartet, uns hineinzwängt in Dinge, die wir von der Bibel her nicht machen dürfen oder nicht machen können oder nicht machen sollen oder die uns unser Verhältnis zu Gott und Jesus im Grunde beschweren, die im Grunde das unser Verhältnis zu Gott und Jesus besudeln. Sei es das Thema Wahrheit und Lüge. Letztens war ich wieder in einem Gespräch und da ging es um Wahrheit und Lüge und ich habe erklärt, dass wir als das nicht machen können. Wir können in einer solchen Situation nicht lügen und dann war mehr oder weniger der nächste Satz, aber das ist ja keine Lüge, das ist ja nur eine Notlüge. Ja. Also dann ist es im Grunde erlaubt, dass ich eine Notlüge tun kann, weil ich halt dementsprechend von meinem Staat irgendwelche Unterstützung will. Und wenn ich das will, ist auch eine Notlüge möglich. Das ist wohl wahrscheinlich, ich vermute mal, das war jetzt nur ein Beispiel, aber ich vermute mal eine sehr weit verbreitete Meinung. Und wenn wir das nicht tun, dann werden die Leute denken, ja, ihr seid ja wohl ein bisschen eher schicke, also ganz ehrlich. Wie kann man sich das entgegenlassen, nur wegen der Wahrheit? So als Beispiel. Und da gibt es vieles, vieles andere. Umgang zwischen Mann und Frau, Familie, die Steuererklärung und. Gehorsam. Gehorsam gegenüber Gott. Wieder ganz neue Herausforderung. Wie Daniel gelebt hat, vielleicht nochmal ganz anders natürlich in Gefahr stand, denn er wusste ja, wenn ich das nicht tue, dann wartet die Löwengrube. Was erwarten wir? Vielleicht ein Kopfschütteln des Nachbarns? Vielleicht, dass manche sich von uns trennen und sagen, nee, mit denen wollen wir es nicht, mit denen können wir es nicht, die sind also sowas von konservativ oder sind sowas von bohrt oder sind sowas von fromm. Vielleicht sagen sie auch so, mit denen können wir gar nicht, das kann durchaus passieren. Aber mehr, sind wir ganz ehrlich, im Moment jedenfalls nicht. Aber was macht Daniel in dieser Situation? Und jetzt kommt das, was ich vorhin schon mal angedeutet habe. Und das wird auch in diesem Text mehrmals deutlich. Er vertraut seinem Gott. Und das gehört natürlich ganz nah zusammen mit dem, was ich gesagt habe am Anfang. Er erträgt seine Lebensführung und er gehorcht. Weil er im Grunde vertraut, kann er seine Lebensführung ertragen. Weil er vertraut, kann er im Grunde gehorchen. Es geht letztlich im Grunde darum, ob wir unserem Gott wirklich vertrauen. Vertrauen, dass er keine Fehler macht. Vertrauen darüber, dass er es recht macht. Ich habe es mehrmals gelesen, dieser Text. Es wird in diesem Text jetzt nicht deutlich, ob der Daniel vertraut hat, dass er das überlebt. Das wird in diesem Text nicht deutlich. Bei den drei Freunden, das sind ein paar Kapitel vorne dran, die ja in das Feuerofen geworfen werden, da wird ausdrücklich gesagt, dass die Freunde wenigstens erwartet haben, dass Gott das tun kann. Wenn Gott will, dann können wir sogar in diesem Feuer überleben. Das sind ein paar Kapitel vorher, dürft ihr zu Hause mal nachlesen. Ja, aber hier in diesem Kapitel, also Kapitel 6 im Daniel, kommt das nicht vor. Sondern er hat einfach vertraut, Gott macht keine Fehler und wenn das jetzt der Weg ist, dann ist es der Weg. Sei es wie es sei, ob es jetzt das Ende ist oder ob Gott mich in dieser Situation noch einmal herausholt, wie er das auch machen kann. Ich weiß nicht genau, ob Daniel da Vorstellungen gehabt hätte oder sich vorgestellt hat, wie er überleben kann mit drei Löwen oder keine Ahnung, ob es drei waren, im Bild waren es drei, vielleicht waren es auch mehr Löwen in diesem Loch da drin. Er vertraut seinem Gott. Ja, wie ist das mit mir? Vertraue ich? Natürlich vertraue ich. Selbstverständlich vertraue ich. Erstmal bin ich ja der Pastor und ihr seid ja alle im Grunde Gemeinde und ihr gehört zur Stadtmission. Ihr würdet ja niemals zur Stadtmission sein, wenn ihr im Grunde nicht vertrauen würdet, oder? Wer zählt denn sich zu uns, wenn er nicht vertraut? Oder ist es doch nicht so? Es ist vielleicht fördergründig so, dass wir natürlich sagen, wir vertrauen. Aber wenn es dann hart auf hart kommt, dann fällt es uns auch schwer. Und dann kämpfen wir mit. Und ich finde das ein Stück weit auch normal. Vielleicht darf ich es sogar noch ein Stück härter ausdrücken. Ich fände es sogar seltsam, wenn in unserem Leben Situationen, die wirklich hart sind, und es gibt harte Situationen, plötzlich ankommen bei uns und wir so machen, wie wenn wir das total im Griff hätten. Wie wenn wir total darüber stehen würden. Wie wenn uns nichts anhaben kann, weil wir ja Gott haben und wir vertrauen. Ich glaube nicht, dass das wirklich wahr ist. Und ich glaube, ein Stück weit ist es normal, dass wir kämpfen in diesen Situationen. Hoffentlich möge Gott es uns schenken, auch in den Situationen immer wieder gehalten werden von unserem Gott, wieder neu diesen Glauben geschenkt bekommen, dass wir an ihm festhalten können, dass wir da nicht auf Abwege kommen, aber dass man in einer solchen Situation zuerst einmal strauchelt, das finden wir in den Psalmen wohl ausgiebig. Und ich hoffe, dass wir keine Übermenschen sind in dem Sinne, dass wir uns vormachen, wären Übermenschen, die dann in dem nächsten Moment dann vielleicht straucheln und fallen, weil sie gemeint haben, sie wären zu stark. Und ein Stück weit bin ich auch an der Stelle überzeugt, sind wir deshalb auch von Gott her in eine Gemeinschaft gestellt, also in eine Gemeinde gestellt, dass wir uns darin gemeinschaftlich ertragen und tragen können. Dass wenn mein Glaube, mein Vertrauen mal auch ein Stück weit schwach wird, dass ich weiß, meine Geschwister stehen trotzdem hinter mir und kämpfen mit mir und beten für mich und dass Gott mich auch darin hält und dass Gott auch mich darin festhält. Deshalb hat uns Gott zusammengestellt, dass wir uns gegenseitig tragen dürfen, auch in diesen Situationen. Ja, und dann kommt noch das Nächste. Er bekennt. Das fand ich sehr gut. Ja, im Grunde, der Daniel hat ja in dieser ganzen Geschichte im Zimmer gebetet. Er hätte ja im Grunde irgendwo im Freien beten können und sagen, nee, also ich hole meine Flagge raus und ich lege mich auf den Marktplatz und dann bekenne ich Gott und dann stehe ich zu ihm. Nein, er ist in sein Zimmer gegangen und hat gebetet. Aber als dann im Grunde er in der Löwengrube war und dann der König kam, hat er eindeutig gesagt, wer ihn bewahrt hat. Er hat dann eindeutig Stellung genommen, es war Gott, der mich gehalten hat. Und ich glaube, was ich da im Grunde an der Stelle wichtig finde, Bekenntnis ist absolut wichtig. Neutestamentlich wäre es dann der Bibelvers, dass wir zu Zeiten und zu Unzeiten im Grunde wissen, wie wir im Grunde antworten können und wie wir im Grunde auch uns zu Jesus Christus stellen dürfen. Aber ich glaube nicht, und das möchte ich auch von Daniel lernen, dass es automatisch heißt, ich muss die Menschen jetzt mehr oder weniger mit dem Vorschlaghammer im Grunde überzeugen, dass mein Weg der richtige ist. Sondern es ist entscheidend, dass ich an den richtigen Punkten, die hoffentlich Gott mir zeigt, und das war dann so eine, ja, dann ist der König gekommen als sein Freund, ob sein Freund noch lebt. Ja, und dann hat Daniel gesagt, hey, Gott, dieser Gott hat mich bewahrt. Er hat mich gehalten und hat sich eindeutig auf die Seite Gottes gestellt. Bin ich bereit, mich von Gott führen zu lassen, dass wenn es dran ist, ich den Mut habe, den Mund aufzumachen? Manchmal ist es leider so, dass wir dann, wenn die Situationen vorbei sind, dass wir vielleicht dann Stille finden irgendwo und dann nachträglich sagen, oh Herr, jetzt ist es wieder vorbei. Jetzt hätte ich was sagen sollen. Das hätte doch gepasst. Das wäre doch notwendig gewesen. Aber ich habe mich nicht getraut. Der Daniel bekennt seinen Gott. Er steht zu seinem Gott. Er sagt, warum er gebetet hat. Er sagt im Grunde, was er getan hat. Er tut's nicht nur. Es wäre schon gut, wenn wir im Grunde die Wahrheit immer sagen. Wenn wir nicht meinen, wir müssten Notlügen anwenden oder wir könnten lügen. Das ist schon mal gut, wenn wir das tun. Aber es ist doch dann auch mal Zeit zu bekennen, warum wir keine Notlügen anwenden. Weil wir einen Gott haben. Und dieser Gott steht für Wahrheit. Und er selber ist die Wahrheit. Als Beispiel. Jetzt habt ihr vielleicht gemerkt, was der Daniel oder was für ein Beispiel der Daniel ist. Wer sich da gelesen hat, hat sich das herausgefunden. Ein Zeuge. Der Daniel ist letztlich ein Beispiel, wie man ein Zeuge sein kann in dieser Welt. Und ein Zeuge zu sein bedeutet zuerst einmal von der Geschichte des Daniels her zu ertragen, zu leben, das Leben, was Gott einem schenkt. Zu gehorchen und den Weg Gottes wirklich nachzufolgen. Ihm, unserem Heiland und Herrn, zu vertrauen. Und auch ihn zu bekennen. Durch das Leben, aber auch durch die Worte. Und dann durfte Daniel etwas erleben. Er wurde gebraucht zum Segen für das ganze Volk. Denn der König hat dann anschließend mehr oder weniger ja dieses Gesetz trotzdem zurückgenommen, obwohl man es ja gar nicht zurücknehmen könnte. So hat es ja zweimal geheißen im Text, hat es trotzdem zurückgenommen und hat dann das gesamte Volk darauf aufmerksam gemacht, dass man diesen Gott, diesen lebendigen Gott im Grunde anbeten soll und nicht mehr ihn. Also das Ergebnis dieses Zeugnis ist es, Daniel war im Grunde ein Segen für viele, für andere. Und auch da bin ich überzeugt, wenn wir wieder neu lernen, uns gebrauchen zu lassen, uns einsetzen zu lassen zum Zeugnis für unseren Herrn, in dieser Art und Weise, wie Daniel uns es vorgemacht hat, dürfen wir auch erleben, dass wir ein Segen sind für unsere Umwelt. Vielleicht nicht so wie der Daniel, dass jetzt irgendwer ein Gesetz rausgibt, dass nur noch Gott angebetet werden darf in Deutschland oder in Europa vielleicht sogar. Aber in unserem Umfeld, in diesem Umfeld, in den Gott uns hineingesetzt hat. Gott möchte uns gebrauchen. Und Gott kann uns gebrauchen, wenn wir zum Zeuge, zum Zeugnis werden für ihn. Daniel, ein Vorbild. Ein Vorbild für unser Zeugnis, ein Vorbild für unser Leben. Möge diese bekannte Geschichte, die ihr mit Sicherheit alle gekannt habt und mit Sicherheit alle schon in der Sonntagsschule oder viele schon in der Sonntagsschule gelernt habt oder gehört habt, möge diese Geschichte uns wieder neu ermutigen. Ermutigen, Zeugnis zu sein und Segen zu sein für das Umfeld, in das Gott uns hineingestellt hat. Amen. Lasst uns beten. Ja, Vater, wir danken dir. Wir danken dir für diese Geschichte aus dem Danielbuch. Wir danken dir für diesen Daniel, der das so vorgelebt hat. Wir danken dir, dass du uns im Alten Testament immer wieder zeigst, wie die Männer, deine Männer auf dieser Erde gelebt haben, wie du sie geführt hast, wo wir ein Stück weit auch lernen dürfen, Beispiele sehen und finden dürfen, wie das aussehen könnte in unserem Alltag. Herr, ermutige uns. Gib uns wieder neu den Mut, im Grunde dir zu vertrauen, gehorsam zu sein, dich zu bekennen. Gib uns auch den Mut, im Grunde uns fallen zu lassen in deine Arme, weil wir wissen, du tust es recht. Und du hast uns nicht vergessen und du bist da. Und Herr, begleite du uns in die kommende Woche. Und du weißt genau, was auf uns zukommt. Und du weißt, wo uns du uns Menschen auf den Weg stellst, wo wir vielleicht ein Zeugnis sein sollten, wo wir dich bekennen sollten. Öffne du uns unseren Mund. Herr, dass wir dich groß machen und dass du noch bekannt und groß wirst. Und Herr, wir danken dir, dass wir in allem nicht alleine sind, dass wir dich haben, der uns leitet, der uns führt, der uns immer wieder neu ermutigt und aber auch vergibt, wo wir vielleicht schwach wurden, wo wir es nicht mehr gewagt haben. Geh du mit. Amen.